Einen wunderschönen guten Morgen. Auch an unsere Freunde aus all den anderen Gemeinden, die die Bombe zu uns geführt haben. Schön, euch im Haus zu haben. Auch ein herzliches Willkommen an alle am Livestream, wo auch immer du gerade deine Ferien verbringst und in der Sonne chillst, hoffentlich. Mega, dass ihr dabei seid. Und ich möchte gleich einsteigen und euch mit hineinnehmen in unsere Predigtserie, in der wir uns auf einem Streifzug durch den Hebräerbrief befinden. Und der Hebräerbrief ist ein Brief, der anders als andere Briefe nicht an eine Gemeinde oder an eine Person geschrieben ist, sondern eigentlich an eine ganze Volksgruppe. An die Hebräer oder anders gesagt an die Israeliten. Und genauer gesagt richtet er sich auch an die hebräischen Christen, die am Zweifeln waren, die sich zu Christus bekehrt haben und gerade auf dem Weg waren, zurück in ihr altes Leben, zurück zum Judentum. Und der Schreiber, welcher unbekannt ist, nimmt dies zum Anlass und stellt Christus nochmal ins Zentrum. Und er führt mit ganz vielen Argumenten dahin, dass Jesus allein genug ist, dass er überlegen ist, dass er besser ist. Und dabei geht es gar nicht darum, dass das Alte schlecht war. Vielmehr war es neu und erst möglich durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und es war auch besser, weil das Alte nicht ausreichte. Es war nicht ausreichend. Erst in Jesus war die Erfüllung der Propheten und des Gesetzes möglich. Und da dieser Brief an die Hebräer gerichtet war und sie sich ganz gut im Alten Testament auskannten, denn das war damals die Bibel, die ihnen vorlag, nimmt der Schreiber immer wieder Bezug auf das Alte Testament. Und letztendlich vergleicht er das Alte Testament mit dem Neuen. Das Judentum mit dem Christentum. Er stellt Jesus Engeln, Mose, dem alten Priestertum gegenüber und vergleicht den Neuen mit dem alten Bund. Und wir werden aus Zeitgründen nicht auf all das eingehen können. Und daher lohnt es sich, und dazu möchte ich euch einladen, den Hebräerbrief in den nächsten Wochen mal zu lesen. Und vielleicht hast du auch so eine Bibel, die so auf Parallelstellen verweist. Sonst findest du das online. Ich möchte dich ermutigen, das mal nachzulesen, einzutauchen in das Alte Testament, die Hintergründe, das nachzuschlagen und zu lesen. Und ich glaube, das wird das Verständnis dieses Briefes vertiefen und seine Reichweite und Aussage vergrößern. So, herzliche Einladung dazu. Und durch diesen Brief lädt der Schreiber uns auch immer wieder ein, unser Fundament in Jesus Christus zu gründen. Unser Leben auf ihn zu bauen und wieder zurückzukehren zu einem Besseren. Denn das sind Grundlagen, die nicht nur damals galten, sondern heute noch gültig sind. Und so möchte ich heute der Predigt die Überschrift geben, ein besseres Leben. Um das gleich vorneweg zu sagen, es geht nicht um ein Leben für irgendwelche besonders privilegierten Menschen. Oder dass man irgendwelche Fähigkeiten braucht und die Karriereleiter die christliche Karriereleiter hochsteigen muss. Oder du brauchst auch kein bestimmtes Karma. Auch kannst du dir dieses Leben nicht kaufen. Es ist ein Leben, das Jesus jedem, und damit meint er jeden von uns, schenken möchte. Und letztendlich ist unsere Aufgabe darin, dieses Geschenk anzunehmen. Und in ihm und durch ihn können wir dieses bessere Leben haben, weil durch das, was Jesus getan hat, wir den besseren Bund, die bessere Verheißung haben und leben. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die mir auf dem Herzen liegen, um das zu vertiefen, von denen ich glaube, dass sie essentiell wichtig sind und so eine gute Grundlage legen, die zu diesem besseren Leben führen. Und der erste Punkt, besseres Leben durch die offene Tür. Und wir sagen ja manchmal, da hat sich eine Tür geöffnet. Oder da ist eine Tür zugegangen. Oder ich bin offene Türen eingerannt. Oder stand vor verschlossenen Türen. Und wahrscheinlich hat jeder das in unserem Leben schon mal erlebt, dass Türen aufgehen und manchmal zugehen. Und dass wir manchmal im Rückspiegel erst merken, wie gut es eigentlich war, dass die Türen auf- oder zugegangen sind. Obwohl wir da eigentlich nicht durchgehen wollten oder doch durchgegangen wären, liebsten. Aber das, was sich aufgetan hat, doch so viel besser war. Und die Tür, um die es mir heute Morgen geht, ist die Tür, die Jesus aufgetan hat, durch das, was er am Kreuz getan hat und die seitdem offen steht. Und dazu würde ich gerne mit euch Hebräer 4, Vers 14 lesen. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Okay, an dieser Stelle, lass uns kurz ins Alte Testament eintauchen und über den Begriff der Hohepriester sprechen. Der Hohepriester war damals das religiöse Oberhaupt Israels. Er brachte Opfer dar, er segnete das Volk. Er war derjenige, der Mittler zwischen Himmel und Erde, der Mittler zwischen Gott und seinem Volk und diente im Tempel. Er war auch der, der einmal im Jahr als einziger in das Allerheiligste, in Gottes Wohnung auf dieser Erde gehen durfte und stellvertretend für das ganze Volk Opfer und Vergebung erwirkte. Und dieser Dienst war eng mit dem Tempel verbunden und endete daher auch mit der Tempelzerstörung. Aber der Hohepriester symbolisiert letztendlich die besondere Heiligkeit und den Bund Gottes mit Israel. Und der Hebräerschreiber sagt, Jesus hat dieses Amt nun übernommen. Und nun haben wir in ihm einen neuen, einen großen, einen besseren hohen Priester, der Mittler zwischen Gott und uns ist. Der durch sein vollkommenes und heiliges Opfer am Kreuz ein für alle Mal stellvertretend für das ganze Volk Vergebung erwirkt hat. Der nun dauerhaft zur Rechten des Vaters sitzt und in seiner Wohnung im Himmel erlebt. Also Jesus symbolisiert ebenfalls diese besondere Heiligkeit und den neuen Bund Gottes mit uns, mit seiner Kirche. Und durch diesen neuen Bund können wir, wie wir es in Vers 16 gelesen haben, mit Zuversicht zu Gott, dem Vater, kommen. Weil der Vorhang des Allerheiligsten zerrissen ist und der Zugang zu Gott, dem Vater, frei ist und die Tür offen steht. Und es ist nicht mehr der Hohepriester, der einmal im Jahr ins Allerheiligste und zu Gott kommen darf, sondern wir dürfen täglich mit Zuversicht zu Gott kommen und uns sicher sein, dass wir dort Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Und ich meine, können wir das uns mal auf der Zunge zergehen lassen? So wie wir sind, dürfen wir zu Gott kommen, dem Heiligen, dem Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Welt in seiner Hand hält. Dem Mächtigen, dem Heiligen, dem nichts unmöglich ist. Und wir dürfen einfach so, wie wir sind, seinen Thron treten, vor ihn treten und in seine Gegenwart kommen. Das, was im Alten Testament der Hohepriester einmal im Jahr durfte, nach so einem aufwendigen Reinigungsprozess, dürfen wir aufgrund dessen, was Jesus getan hat, jederzeit und immer wieder. Manchmal frage ich mich, ist uns das noch klar, was für ein Privileg das eigentlich ist, in dieser Zeit auch zu leben? Wir müssen uns nicht erst würdig fühlen. Wobei nebenbei gefragt, oder wahrscheinlich würde das auch nie eintreten. Aber durch Jesus Opfer haben wir direkten, freien und persönlichen Zugang zu Gott, dem Vater, und können ohne Angst und Schuldgefühle zu ihm kommen. Weil wir uns sicher und gewiss sein können, dass das, was Jesus getan hat, dass es ausreicht. Dass er alles vorbereitet hat. Dass wir dort Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Dass da jemand ist, der ein offenes Ohr hat. Der für uns da ist. Der uns versteht. Und der uns liebt, wie wir sind. Uns Trost, Orientierung, Friede, Hoffnung, Vergebung, Hilfe und so viel mehr schenkt. Sodass wir alle unsere Lasten bei ihm ablegen können und nichts mehr mit uns rumsteppen. Und dem Schreiber des Hebräerbriefs war das so wichtig, dass er es ein paar Kapitel später eigentlich fast wiederholte und Folgendes schreibt. Hebräer 9, Abvers 11. Jetzt aber ist Christus gekommen als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Er ist durch den vorderen Teil des Zeltes hindurchgegangen, des Zeltes, das größer und vollkommener ist, weil es nicht von Menschen errichtet wurde. Und das heißt, nicht zu dieser Welt gehört. Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das Himmlische, Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Menschen, die im Sinn der religiösen Vorschriften unrein geworden sind, werden durch Besprengung mit dem Blut von Böcken und Tieren und der Asche einer Kuh äußerlich von ihrer Befleckung gereinigt. Wenn das Blut der Tiere diese Kraft hat, um wie viel mehr wird dann das Blut von Christus uns im Inneren reinigen können von den Folgen unseres Götzendienstes, sodass wir dem lebendigen Gott dienen können. Denn in der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich selbst als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Und das ist die Grundlage. Unser Fundament, das wir in Jesus haben. Und dank ihm ist die Tür offen. Der Weg zu Gott, dem Vater, frei. Und wir können kommen, wie wir sind, frei von Schuld und mit reinem Gewissen. Und ich meine, ich könnte hier eigentlich aufhören. Denn das allein genügt für ein besseres Leben. Das allein macht so viel Unterschied. Und der Ball liegt bei dir und mir, dieses Geschenk anzunehmen. Zum einen zu lernen, in dieser Vergebung und Freiheit zu leben und mich nicht mehr selbst zu verurteilen. Und zum anderen immer wieder hineinzutreten durch die Tür, zu Gottes Thron zu kommen, vor ihn zu kommen, ihn in unser Leben mit einzubeziehen. Weil letztendlich erfüllt so eine offene Tür ihren Zweck nur, wenn wir sie nutzen und immer wieder eintreten. Und Gott mit einbeziehen, anstatt zu meinen, dass wir es alleine und ohne ihn nicht schaffen. Wie gesagt, dieser Punkt alleine würde reichen. Aber da ich noch ein bisschen Zeit habe, dachte ich, ich mache noch zwei. Zweiter Punkt, besseres Leben, und zwar gemeinsam. Wie genial ist es, wenn man Dinge gemeinsam erlebt? Zum Beispiel einen Urlaub zusammen und dann ein paar Tage später oder Wochen nochmal in Erinnerung schwelgt und dem anderen erzählt und ihn mit hineinnehmen kann. Und der andere genau weiß, wovon du redest. Habt ihr schon mal versucht, Leuten, die nicht im Urlaub mit dabei waren, den Sonnenuntergang zu beschreiben? Und du warst total begeistert und sie waren so, naja, klingt nett. Aber wenn Menschen mit dabei sind, macht das einen Unterschied. Und auf der anderen Seite, wie langweilig wäre auch ein Leben ohne andere Menschen? Gut, wir hätten vielleicht das ein oder andere Problem weniger, aber ich behaupte, es wäre sterbenslangweilig. Und wie gut ist es, dass die Bibel uns immer wieder in Gemeinschaft ruft. Mir ist keine Bibelstelle bekannt, die uns zu Einzelkämpfern aufruft, sondern vielmehr Stellen, die uns hin in seine Gemeinde, hin in die Gemeinschaft mit anderen Christen ruft, der wir Ermutigung, Auferbauung, Annahme, Berufung, Versorgung und so viel mehr erleben und finden. Und letztendlich ist der Hebräerbrief auch keine Ausnahme. Und ich würde gerne wieder zwei Bibelstellen rausnehmen, mit euch teilen. Hebräer 12, Abvers 15. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Und sonst wird es euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoss. Achtet aufeinander. Seht zu. Sorgt dafür. Alles Aussagen, die jeden von uns aufrufen und ansprechen. Und wir erinnern uns, das ist kein Brief an eine Person oder an Pastoren, sondern letztendlich an die Gemeinde, an dich und mich. Und wie schade ist, wenn Menschen die Gnade Gottes verpassen, sich bittere Wurzeln in ihrem Leben breit machen oder die Gnade durch ein unzüchtiges und gottloses Leben verspielen. Und hier spielt der Hebräerbrief uns allen die Verantwortung zu. Achtet aufeinander, seht zu, sorgt dafür. Und nicht um zu verurteilen, sondern in Liebe zurück zu Jesus zu führen. Und wenn ich solche Stellen lese, da hilft mir folgender Vergleich. Du kannst das Thema entweder als Polizist angehen, immer auf der Suche sein nach neuen Verbrechen und Übertretungen und dann mit Konsequenzen wie Ermahnungen, Strafzettel, Verhaftung oder was auch immer zu versuchen, Ordnung zu schaffen. Und im schlimmsten Fall den Gegenüber ins Gefängnis stecken. Und das Ziel ist letztendlich Gerechtigkeit und Ordnung. Oder du gehst das Thema als Elternteil an. Und zwar als Elternteil von erwachsenen Kindern, die nicht mehr unbedingt erzogen werden müssen. Aber Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder, egal wie alt sie sind. Auch wenn sie nicht immer genau wissen, was das Beste ist. Aber Eltern wollen das Herz gewinnen. Und das bedeutet nicht, dass Eltern auch mal streng sein müssen und die Wahrheit sagen und nicht alles aus Liebe zudecken. Aber wir merken, das Ziel ist ein anderes. Es geht um das Herz und den Menschen. Und mit diesem Mindset, das eines Elternteils, lese ich diese Verse ganz anders. und verstehe die Aufforderung, aufeinander zu achten und dafür zu sorgen, weil mir der andere wichtig ist und ich sein Herz und sein Leben gewinnen möchte. Die zweite Bibelstelle ist Hebräer 10, Vers 24. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Denn wenn wir bewusst weiter sündigen, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, gibt es kein anderes Opfer mehr für diese Sünden. Und auch hier sind das wieder so aktive Verben. Spornt euch gegenseitig an, ermutigt und ermahnt euch. Und wisst ihr, wann das am besten funktioniert? Wenn man eine Beziehung zu der Person hat und weiß, dass sie das Beste für mich möchte. Manchmal hat meine Frau zu mir gesagt, jetzt stell dich nicht so an und hör auf rumzuheulen. Das ist kein Satz für das nächste Seelsorgegespräch. Aber tatsächlich, bei mir hat es in den Situationen gewirkt. Warum? Weil sie mich kannte und wir in einer Beziehung standen und sie wusste, was ich brauche und sie das Beste für mich wollte. Und manchmal sagen mir Menschen, der oder die, die dürfen mir was sagen, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint, weil wir in einer Beziehung stehen. Und Glaube ist keine Privatsache. Und darum fordert uns der Hebräerbrief auf, immer wieder diese Beziehung zu suchen, die Zusammenkünfte nicht zu versäumen, sondern Gemeinschaft aktiv zu suchen. Glaube lebt von dem Austausch mit anderen Christen. Ja. Ehrlichen Gesprächen, die in die Tiefe gehen, an unser Herz. Und wir erleben, wie wir miteinander Ermutigung erleben und gemeinsam wachsen. Bevor wir gleich zum dritten und letzten Punkt kommen, will ich nochmal ganz kurz auf Vers 26 eingehen. Denn wenn wir bewusst weiter sündigen, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, gibt es kein anderes Opfer mehr für diese Sünden. Und dieses bewusst Sündigen, beziehungsweise in anderen Übersetzungen heißt es mutwillig Sündigen, wird in Hebräer 10, Vers 29 nochmal genauer beschrieben. Und dort steht, wie viel schrecklicher wird die Bestrafung für den ausfallen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Blut des Bundes verachtet, durch das er geheiligt wurde und den Heiligen Geist verhöhnt, ohne den er Gottes Gnade nicht erkannt hätte. Bei Vers 26 geht es hier also um Menschen, die den Sohn Gottes mit Füßen treten, das Blut verachten und den Geist der Gnade verhöhnen. Es geht letztendlich um eine durchdachte und bewusste Ablehnung des großartigen Werkes Gottes. Das, was Jesus am Kreuz für dich und mich getan hat. Oder anders ausgedrückt, Jesus den Rücken zuzukehren. Und der Hebräerbrief spricht hier zu entmutigten christlichen oder jüdischen Christen, die darüber nachdachten, ihren Glauben zu verlassen und wieder zurück zum Judentum zu kehren. Und dann wird auch der zweite Teil klar. Wenn ich die Premium-Lösung ablehne, das Sündopfer Jesus, dann kommt in diesem Fall nichts mehr. Kein Premium Plus, keine Gold-Deluxe oder wie der immer heißen, die ganzen Abos. Es steht kein anderes Opfer zur Verfügung. Alleine die Umkehr. Und so gemeinsam ist vieles schöner. Und gemeinsam ist auch Teil des besseren Lebens, das Jesus für uns möchte. Gemeinsam den Glauben zu leben und zu teilen. Und dabei ist es immer wieder eine Entscheidung, Gemeinschaft zu suchen und zu leben und da hinein zu investieren. Und so bleibt die Frage, wie sehr bist du verbunden mit anderen? Und eine gute Möglichkeit, vielleicht auch ein nächster Schritt für dich, sind Kleingruppen. Teil einer Kleingruppe zu sein oder einer Dienstgruppe, in denen du in Kontakt kommst mit anderen und deinen Glauben teilen kannst. Und der dritte und letzte Punkt heute Morgen, ein besseres Leben auf dem Weg. Und ich erzähle euch nichts Neues, das Leben ist im Wandel. Und keiner weiß, was morgen ist. Manchmal antworte ich auf die Frage, wie es mir geht. Zurzeit habe ich alles im Griff, aber ich weiß nicht, wie es morgen ist. Und das Leben und die Umstände verändern sich. Den einen Tag bist du auf dem Berg und den anderen Tag bist du auf dem Weg durch das Tal hin zum nächsten Berg. Es ist ein Auf und Ab und das Leben macht es ja auch gerade manchmal so lebenswert und besonders und spannend. Und wobei ich auch eurer Meinung bin, das ein oder andere könnte man echt verzichten. Das gehört so in die Kategorie Dinge, die man nicht braucht. Und ich erzähle euch wahrscheinlich auch nichts Neues. Den Menschen in der Bibel ging es genauso. Unerwartete Wendungen, Krankheit, Verfolgung, Schicksalsschläge, Tod, Verrat. Und all das, was die Menschen in der Bibel verbindet, ist ihr Glaube. Und Hebräer 11 gibt eine Auflistung von Menschen, die dran geblieben sind und durch den Glauben festgehalten haben. Und am Anfang definiert er den Glauben wie folgt, Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unsere Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Und dann kommt eine Liste von Helden der Bibel, wie Noah, Abraham, Josef, Mose und so weiter, wie sie diesen Glauben gelebt haben und wie sie den Glaube durchgetragen hat durch all diese Herausforderungen. Und teilweise haben sie bis ans Ende ihres Lebens die Verheißung gar nicht gesehen, sondern erst die nächste Generation. Und dann kommt Hebräer 12 und dann wird es persönlich. Da schreibt er, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glauben von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Und ich stelle mir dieses von vielen Zeugen umgeben so vor, wie Josef neben mir steht oder Mose, seine Hand auf meine Schulter legt und sagt, du schaffst das. Wenn ich das geschafft habe, schaffst du das auch. Ich feuere dich an. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Und dieser Wettlauf, von dem hier gesprochen wird, das ist kein Sprint, sondern vielmehr ein Marathon. Ein Lauf, der unser ganzes Leben andauert. Und wir immer wieder herausgefordert sind, dran zu bleiben. Nicht aufzugeben, wenn es schwierig wird. Und entscheidender als das Tempo ist die Richtung. Die Richtung beizubehalten. Auch wenn es nur kleine Schritte sind. Und in diesen beiden Kapiteln, 11 und 12, dreht sich alles um Glauben. Um das Durchhalten. Und es wird auch klar, dass das bessere Leben, von dem Jesus spricht, kein Leben ohne Probleme oder Herausforderungen ist. Oder dass immer alles glatt läuft. Aber es ist ein Leben, das gefüllt ist mit Hoffnung, mit Sinn und Ziel. Im Hier und Jetzt und darüber hinaus. Mit Zuversicht in die Zukunft. Das Leben mit Gott ist ein Prozess, eine Reise, die uns zu unentdeckten Orten führen wird. Und eigentlich ist die Anleitung recht einfach. Wir haben es gerade in Vers 2 gelesen. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. So einfach und manchmal doch so herausfordernd. Den Fokus immer wieder bewusst auf Jesus zu richten und gerichtet zu halten, ihn im Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. So ein bewusstes Ausrichten, zum Beispiel durch Bibellesen, durch Gebet, durch Gottesdienste, aber auch Zeiten der Ruhe, des Innehaltens. Und bewusst durch diese Tür zu gehen, vor Gottes Thron zu kommen und der Hektik des Alltags zu entfliehen. Auch vielleicht der Anforderungen und Erwartungen, die an uns gestellt werden. Und uns zuerst auf Jesus auszurichten und seine Gegenwart zu suchen, seine Meinung zu suchen. Und es geht nicht um Leistung oder Talente, sondern das Geschenk aus Gnade, das wir jeden Tag neu annehmen dürfen und unseren Blick auf Jesus richten dürfen. Es geht auch nicht um eine religiöse Fassade. Es geht auch nicht darum, perfekt gläubig zu wirken oder ohne Zweifel und Fragen zu sein und diese zu unterdrücken. Sondern eigentlich geht es darum, echt zu sein und um ihn. Ehrlich zu sein und festzuhalten. Auch wenn alles gerade anders als rosig ist. Und sich gefühlt eine Krise nach der anderen auftut. Und so sind wir alle auf dem Weg. egal wie lange oder wie kurz dieses Geschenk von Jesus in unserem Leben angenommen haben. Es ist eine tägliche Entscheidung, die sich lohnt. Wenn wir also zum Schluss einen Strich drunter ziehen, dann geht es dem Schreiber des Hebräerbriefs um Jesus. Er ist der Grund für ein besseres Leben, nicht das, was wir getan haben. Und es ist ein Geschenk, das man sich nicht verdienen kann, sondern nur annehmen kann. Und ich wiederhole mich, es geht nicht um Leistungen oder Verdienste. Es geht nicht um äußere Regeln oder einen Katalog von Vorschriften, die erfüllt werden müssen. Es ist nichts, was wir in irgendeiner Weise erarbeiten könnten. Obwohl manchmal das vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre. Oder ich würde mir das wünschen, so ein Punktekonto. Und dann kann ich Fleißbienchen sammeln. Und dann sehe ich so meine Leiter und meine Erfolge. Aber das ist menschliches Denken und nicht Gottes Plan. Und seine Idee ist vielmehr eine Veränderung von innen heraus. Eine Veränderung, die unser ganzes Leben betrifft, nicht nur unsere Handlung. In Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 16 schreibt er: Dies ist der neue Bund, den ich euch an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und es in ihr Herz schreiben. Er schreibt es uns in unser Herz und so beginnt Veränderung von innen heraus. Und ich denke da an so ein jung verliebtes Paar. Und wahrscheinlich kannst du dich auch an diese Zeit erinnern. Jung verliebt, der erste Kuss und so weiter. Und in dieser Zeit musstest du keinem von beiden sagen: Willst du dich mal melden? Ruf doch mal deine Freundin an. Also früher hat man angerufen, heute schreibt man Nachrichten. Oder möchtest du dich mal mit ihr treffen? Natürlich rufen wir an und wollen wissen, wie es ihr geht. Können es gar nicht abwarten, sie das nächste Mal zu sehen. Brauchen wir keine Erinnerung, weil da etwas in uns angefacht ist und war, alles zu geben und Zeit mit dem anderen zu verbringen, ihn besser kennenzulernen und zu verstehen. Und die folgende Frage ist speziell für die, die von uns, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als Jesus in dein Leben kam? Und diese erste Verliebtheitsphase, um in dem Bild zu bleiben des jungen Paares, alles war neu, besonders, aufregend, überwältigend. Niemand musste dich erinnern, Bibel zu lesen oder zu beten oder zum Gottesdienst zu gehen. Du wolltest mehr, höher, tiefer, weiter, ihn besser kennenlernen und verstehen. Alles für ihn geben. Und heute? Würde dir vielleicht die eine oder Erinnerung manchmal helfen? Oder ist immer noch diese Leidenschaft und Begeisterung? Und was bräuchte es, zurückzukehren zu dieser ersten Liebe? Und zum Schluss der Predigt, mein Wunsch ist es, dass wir unser Leben auf der Grundlage dessen aufbauen, was Jesus getan hat. Weil er genug ist. Weil er ausreicht. Und uns immer wieder bewusst wird, wer er ist. Und zugleich auch, wer wir sind in ihm. Seine geliebten Kinder, die mit Zuversicht zu Gott und vor Gott treten und kommen dürfen. Es geht um eine Beziehung, in die es sich lohnt, Zeit und Aufmerksamkeit zu investieren. Es geht um ein Leben frei von Angst, frei von Schuld. Und das durch die Verbindung mit der himmlischen Realität und die Sicherheit der vollendeten Rettung besser, tiefer und beständiger ist als all das Vorherige. Es geht um ein besseres Leben in und durch Jesus. Amen. Und ich würde es lieben, zum Ende zu beten und auch so einen Moment zu geben, dass die Predigt einfach nochmal nachwirken kann. Vielleicht hat dich der ein oder andere Punkt besonders angesprochen. Lass uns doch einfach einen Moment nehmen, um nochmal innezuhalten. Dem Heiligen Geist auch Raum zu lassen, zu reden zu uns. Jesus, danke, dass du hier bist. Jesus, danke, dass du genug bist. Jesus, danke, dass du den Weg gegangen bist. Ans Kreuz, wie wir es auch an Ostern feiern werden bald. Zur Vergebung unserer Schuld. So dass wir in Freiheit leben können und dieses bessere Leben in dir haben. Gott, ich bin dir von Herzen dankbar für deinen Plan, für deinen Rettungsplan, der uns mit einschließt. Jesus, danke für, dass du Herzen anrührst heute. Wieder zurück zu dieser ersten Liebe und zur Begeisterung. So eine Begeisterung für dein Wort. Jesus, danke, dass du deine Mauern niederreißt und Ketten sprengst. Und wieder ganz neu unser Herz erweichst und eroberst und erfüllst, Herr. Jesus, hier sind wir. Ich möchte mehr von dir, Gott. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Vielleicht bist du hier und du hast das zum ersten Mal gehört, dass Jesus eine Beziehung mit dir haben möchte, dass er sein Leben am Kreuz gegeben hat und dieses Geschenk, die Möglichkeit besteht, es anzunehmen, ihn in unser Leben aufzunehmen als unseren Herrn und Retter und Heiler. Eigentlich bist du einen Schritt entfernt, eine Entscheidung zu sagen, Jesus, ich möchte dich annehmen, komm in mein Leben. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, ich würde es lieben, für dich zu beten. Also wenn du das bist, gib mir noch ein kurzes Handzeichen. Zu sagen, Jesus, hier bin ich. Wenn das wahr ist, ich möchte das für mein Leben. So, wer ist heute mir morgen hier, der sagt, das ist mein Schritt? Jesus, danke für jede Hand, die nach oben gegangen ist. Danke Gott, dass du da bist. Herr, dass dieses Geschenk real ist und dass wir es annehmen dürfen. Danke Gott, dass der Himmel voller Freude ist über jeden, der umkehrt, der sich hin zu dir wendet. Und danke, dass du kommst mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Fülle. Dass du diese Menschen begleitest in den nächsten Tagen, Wochen, Jahre, Jahrzehnte. Herr, dass sie auf dieser Grundlage, du bist genug, gegründet sind. Danke, dass du ihr Fundament bist, Gott. Amen.